den Psalm 19 betrachten. Gesamtthema: die Schöpfungsherrlichkeit. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt und sie wie ein Bräutigam aus einem Gemach tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lasse mich nicht beherrschen. Dann bin ich tadellos und rein von schweren Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Nun, wir haben hier in unserem Vers im Grunde genommen drei Abschnitte. Manche meinen sogar, dass es eigentlich zwei Psalmen gewesen wären, die zusammengefasst sind. Vom Gedanken her ist das auch so etwas gegeben, denn der Psalm Vers 1 bis 7 beschäftigt uns ja mit der Herrlichkeit der Schöpfung. Und im nächsten Abschnitt wird dann das Gesetz des Herrn, das Wort Gottes, besonders herausgestellt. Und in den letzten zwei Abschnitten kommt dann das Gespräch auf den Menschen. Es ist schon kostbar, dass der Psalmist uns die Schöpfungsherrlichkeit so vor Augen stellt. Und wir kennen ja auch das Musikstück von Beethoven, die Himmel rühmen die Ehre Gottes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Wir haben es hier mit dem großen, gewaltigen und wunderbaren Schöpfergott zu tun. Warum erzählt uns die Schöpfung die Herrlichkeit Gottes? Nun, es muss einer schon sehr weit von Gott weg sein, wenn ihn die Schönheit der Schöpfung heute nicht mehr berührt. Es gibt aber auch viele Menschen, die rühmen die Schöpfung, gerade die Gruppe der Naturfreunde, die Alpenvereinsmitglieder, die sind sehr naturverbunden. Sie schwärmen sehr für die Natur, sie verbringen auch viel Zeit in der Natur. Und ich muss ehrlich sagen, ich war, als ich noch etwas jünger war, begeisterter Bergsteiger. Und meine schönsten Erinnerungen von der Natur her waren oft die, wenn wir auf einem 3000er oder 4000er Gipfel den Sonnenaufgang erleben durften oder am Abend einen Sonnenuntergang in einer reinen Atmosphäre. wo von der Gefallensein des Menschen noch nicht viel zu spüren war, noch keine Zerstörung, alles in wunderbarem Weiß gekleidet und dann die Sonnenuntergang, das ist schon etwas Ergreifendes. Wer da kein Herz dafür hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Aber Lieben, wir sollten natürlich nie bei der Schöpfung stehen bleiben. Denn über den einen Punkt sind wir uns doch klar, dass der Schöpfer immer noch größer, noch herrlicher ist als die Schöpfung. Deshalb ist es also verkehrt, so zu tun, als wenn man in der Schöpfung schon alles hätte. Die Bibel sagt, in der Schöpfung bezeugt sich der Schöpfer. Und die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, es gibt keinen Menschen, der eine Entschuldigung hätte, dass Gott ihm sich nicht geoffenbart hat. Wir lesen das in Römer 1, Vers 20. Sie sind alle ohne Entschuldigung, weil sie den Schöpfer in der Schöpfung nicht erkannt haben, nicht angenommen haben, sondern sich eher eigene Götzen aus Stein und Holz geschnitzt haben und den wahren und lebendigen Schöpfergott, den wollen sie nicht erkennen. Es gibt manche Leute, die fragen, was ist denn mit den Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben? Gehen die nun verloren? Die Bibel sagt, nein, die gehen nicht verloren, weil sie das Evangelium nicht gehört haben, sondern sie gehen verloren, wenn sie in dem Geschaffenen Gott nicht erkannt haben. Gott hat sich jedem Menschen geoffenbart, auch dem primitivsten Heiden im finstersten Urwald. Und wir Lieben, das sollten uns nicht täuschen, diese Naturvölker hatten oft ein feineres Empfinden für die Schöpfungsherrlichkeit Gottes. Und ich habe einen Bericht gelesen von einem Naturvolk in Südamerika. Die hatten keinerlei Kontakt, auch die Indianerstämme haben ja auf keinerlei Kontakt gehabt mit irgendeinem Missionar oder christlicher Botschaft. Da habe ich von einem Stamm gehört, dass die, obwohl sie nie etwas von der Bibel wussten, zu ihrem Schöpfergott gebetet haben, er möchte doch jemand schicken, der ihnen Gott offenbart. Lieben, das hat Gott ihnen ins Herz gegeben. Gott hat uns die Ewigkeit und damit auch das Empfinden der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung schon mitgegeben. Und deshalb kann sich auch keiner entschuldigen, dass Gott sich nicht ihm geoffenbart hätte. Nun, wir dürfen dankbar sein, dass wir gerade in Deutschland als dem Volk der Reformation das Wort Gottes haben. Wir können die Bibel lesen, wir sollen sie ja lesen. Und wir sind ja wirklich bestens informiert, bestens belehrt, nicht nur von der Schönheit der Schöpfung, sondern vor allen Dingen von der Schönheit und Herrlichkeit des Schöpfers. Deshalb wollen wir also nicht bei der Schöpfung alleine stehen bleiben, sondern zeigen, dass der Schöpfer groß und herrlich ist. Sie verkündigen uns die Werke seiner Hände. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde und eine Nacht meldet es der anderen. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Da würde man einmal sagen, kann denn die Schöpfung auch reden? Ja, sagt das Wort Gottes, sie redet zu uns. Allerdings müssen wir hier ein feines Ohr haben. Aber wir brauchen da gar nicht so weit ausholen. Ihr könnt doch die sprachlosen Sprache, so ein bisschen, wie das so geht. Ich wundere mich, als wenn man eine Übertragung sieht, dass es da heißt, diese Übertragung wird durch Gehörlosensprache ersetzt und das sieht eine sehr bewegliche Dame oft einmal und dann geht's dann los. Wir staunen darüber, wir bekommen nichts mit, aber die Gehörlosen, die kennen diese Sprache. Und ich finde es schön, dass es sowas gibt. Habe einmal bei uns in Herborn am Bahnhof eine Gruppe ganz lustiger Leute getroffen. Und dann wunderte ich mich, die waren alle so fröhlich, aber gesprochen hat kein Mensch. Und dann merkte ich, dass sie so untereinander sich unterhalten haben und gelacht haben. Sprache ohne zu hören. Und so ist es auch in der Natur. Man muss nur ein Gespür dafür haben, von der Schönheit, dann redet sie. Die Natur ist nicht stumm, sondern sie redet. Und jetzt kommt hier die besondere Aussage von der Sonne. Nun, die Sonne ist ja, wir können schon sagen, unser wichtigster Himmelskörper, den wir haben. Denn es heißt ja immer wieder Licht und Leben. Und das weiß jeder, der so ein bisschen im Garten Bescheid weiß. Dort, wo kein Licht ist, wo keine Sonnenwärme ist, dort ist auch kein Leben. Und wir empfinden es selber, wie es ist, wenn wir keine Sonne haben. Deshalb wird hier die Sonne als die Lebensspenderin durch Wärme und durch Licht besonders herausgestellt. Aber auch der Mond und die Sterne werden genannt. Sie gehören zum Firmament. Und ich möchte einmal einige ganz wenige Gedankenanstöße geben, die heute leider gar nicht so sehr beachtet werden. Und ich muss ehrlich sagen, wir nehmen es eben nun, weil es so ganz in unserem Leben ist, als selbstverständlich an, dass die Sonne aufgeht. Und wir wissen, am Abend geht sie unter und dann kommt der Mond und die Sterne. Wir haben uns an diesen Kreislauf schon so gewöhnt. Aber was uns dieser Kreislauf alles zu sagen hat, hörbar zu sagen hat, das können wir daran ermessen, wenn wir die Größe dieser Schöpfung auch nur annähernd einmal erfassen wollen. Wir können es nicht. In Jeremia steht geschrieben, kennst du die Zahl der Sterne? Und dann kommt die Antwort, nein, keiner kennt sie. Zur Zeit des Jeremias, des Propheten, da gab es etwa sichtbar 6000 Sterne. Etwa 3000 auf der südlichen Halbkugel, 3000 auf der nördlichen Halbkugel. Und so meinten dann die klugen Ägypter, wir wissen ungefähr, wie viel sind. Etwa 6000. Aber lieben, dann kam ein Mann auf die Idee, einmal ein Fernrohr zu erfinden. Galilei. Und siehe da, dann hat er aus diesen 3000 schon 30.000 gemacht. Er sah nämlich dann Sterne, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Und so fing das Zeitalter der Astronomie an. Wir sind heute in der Lage, aufgrund von statistischer Computerausrechnung, von Sternbildern, die man ja fotografieren kann, zu sagen, dass es Quadrillionen Sterne gibt. 10 hoch 24 sogar. Das heißt, eine 10 mit 24 Nullen. Sterne. Unvorstellbar. Das, was man früher als die Milchstraße betrachtet hat, diesen hellen Streifen, den man ab und zu mal sieht. Die Milchstraße ist nichts anderes als eine Konzentration von Milliarden Sonnen, die manchmal viel, viel größer sind als unsere Sonne. Wir haben ja neben unserer Sonne noch andere Sonnen in unserer Nähe. Etwa 6 Lichtjahre von uns entfernt der Sirius im Sternbild des Orion. Der Sirius ist 26 Mal größer als unsere Sonne. Gewaltig. Nur ist unsere Sonne nur 150.000 Millionen Kilometer entfernt und der Sirius ist 6 Lichtjahre von uns entfernt. Wisst ihr, man kann das Universum nicht messen mit Kilometern. Bei der Sonne geht's gerade noch. Das Sonnenlicht braucht etwa 8 Minuten, bis es bei uns ist. Und dadurch kommt auch die Entfernung von 150 Millionen Kilometer. Man nennt diese Einheit der Entfernung von der Erde zur Sonne eine astronomische Einheit. Aber auch diese astronomische Einheit, obwohl 150 Millionen Kilometer ja schon ein ganz schönes Stück sind, sind noch viel zu klein, um das Universum zu ermessen. Und deshalb hat man sich auf das Lichtjahr als Länge festgelegt. Und das ist ganz einfach zu rechnen, was ein Lichtjahr ist. Wenn ich jetzt sage, ist eine Sekunde vergangen. In einer Sekunde hat das Licht aber schon 300.000 Kilometer zurückgelegt. Das ist die sogenannte absolute Lichtgeschwindigkeit. Einstein hat sie in einer Relativitätstheorie ja bestätigt und das ist eindeutig wissenschaftlich festgelegt. Es gibt wohl keine größere Geschwindigkeit als eben diese Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet zum Beispiel, da auch die Elektrizität natürlich genauso schnell ist, dass in einer Sekunde das Licht oder die Elektrizität 7,5 Mal um den Erdumfang, und das sind immerhin 40.000 Kilometer, saust. 7,5 Mal mal 40.000, das sind dann diese etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt müssen wir mal 60 rechnen, dann sind wir bei der Minute. Dann müssen wir noch mal 60 rechnen, dann sind wir bei der Stunde. Und dann müssen wir mal 24 rechnen, dann sind wir am Tag. Und dann noch einmal 365, dann sind wir im Jahr. Schnellrechner von Ihnen, die wissen natürlich jetzt schon, was rauskommt, aber ich kann es nicht so schnell rechnen. Ich schalte also den Computer ein und der sagt mir 9,5 Billionen, Billionen Kilometer ein Lichtjahr. Rechnen wir mal rundherum 10 Billionen. Das bedeutet, Million mal Million Billion. Da hört es bei uns vom Denken her ja schon auf. Aber jetzt gibt es noch einmal Billion mal Billion Sterne. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal eine Stelle aus dem Psalmen, Psalm 147 vorlesen. Da heißt es, und das ist ja nun wichtig, dass wir immer wieder die Beziehung zum Worte Gottes bekommen. Da heißt es in dem Psalmen 147, Halleluja. Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist schön und lieblich. Der Herr baut Jerusalem auf. Die Zerstreuten Jerusalems, Israels, sammelt er. Und hören uns einmal Vers 3 und Vers 4. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne, er nennt sie alle mit Namen. Da würden Sie sagen, na ja, das ist eben so ein lyrischer Ausdruck. Und ich finde ja auch die Psalmen so wunderbar. Es ist ja auch ein Standardwerk der Weltliteratur. Jeder, der sich mit Literatur beschäftigt, kann nicht an den Psalmen vorbeigehen. Aber er sagt dann, ihr dürft aber jetzt nicht so naiv sein und zu meinen, das muss man nun wörtlich nehmen. Der Herr Jesus, der kann nicht alle Sterne kennen. Das sind ja 10 hoch 24. Das ist doch unmöglich. Bei jüngeren Leuten stelle ich vielleicht mal eine Frage, weil die ja mit dem Computer sich so gut auskennen. Aber vielleicht ist bei Ihnen auch so ein verkappter Computerfreck. Da will ich mal fragen, was meinen Sie wohl, wie lange ein Computer zählen muss, wenn er alle Sterne gezählt haben will? Die modernsten Computer können in einer Sekunde, auch das ist schon fast über unser Maß hinausgehend. Ich bin Elektroingenieur gewesen, früher mal, bevor ich in den vollzeitigen Dienst ging. Dadurch habe ich mich etwas mit Elektrotechnik und musste auch wegen der Fliegerei mich mit Astronomie beschäftigen, also nicht mit Astrologie, das ist etwas anderes. Astronomie ist die Wissenschaft von den Himmelskörpern. Und da mussten wir vom Flugzeug aus die Sterne oft einmal anpeilen und dadurch unseren Standort bei langen Nachtflügen orientieren. Dadurch habe ich mich auch etwas mit der Sternenwelt beschäftigt und das beschäftigt mich noch bis zum heutigen immer wieder mal. Stellen Sie sich vor, ein moderner Computer kann in einer Sekunde 10 Milliarden, Milliarden, das kennen wir ja schon, das kommt ja schon immer im Rundfunk, so und so viele Milliarden fehlen. Früher hat man mit Millionen gerechnet, das ist passé, was Million, das ist ja überhaupt nichts mehr. Wisst ihr, wir Deutschen, wir waren ja alle einmal Milliardäre, wir Älteren. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Alle haben so viel Geld gehabt, dass wir alle Milliardäre waren. Daher verschone uns, dass das noch einmal kommt. Also Milliarden, das können wir schon noch so übersehen. Million, Milliarde, also in einer Sekunde 10 Milliarden. Und jetzt schalten wir heute einmal den Computer ein und der muss jetzt jede Sekunde zählen. In der ersten Sekunde hat er 10 Milliarden, dann 20 Milliarden, dann 30 Milliarden, dann 40 Milliarden und so lassen wir ihn zählen. Jetzt frage ich Sie, was meinen, schätzen Sie, wenn Sie es auch nicht erraten, so ungefähr gefühlsmäßig, was schätzen Sie, wie lange der Computer braucht, bis er das gezählt hat, bis er am Ende ist? Was meinen Sie? Sagen Sie mal, bitte?
10 Stunden.
10 Stunden. Ja, das wäre dann immerhin, wenn man denkt, eine Sekunde 10 Milliarden, 10 Stunden, gewaltige Zeit. 30 Millionen Jahre arbeitet der Computer. Das können Sie natürlich nur nachrechnen, wenn Sie mit 10 hoch 24, das ist nämlich ein Exponent, den können wir überhaupt nicht ermessen. Milliarden über Milliarden, Quadrillionen, das sind Zahlen, die können wir nur noch gewissermaßen im mathematischen Bereich erfassen. Aber das ist so gewaltig, das kann man sich nicht vorstellen. 30 Millionen Jahre zählt der Computer, obwohl er in einer Sekunde 10 Milliarden zählen kann. Da hört es einfach auf. Und nun sagt die Heilige Schrift, und der Herr Jesus kennt alle Sterne mit Namen, er hat sie geschaffen. Lieben, es gibt natürlich auch da sehr kritische Leute, die sagen, das kann ja gar nicht sein, da müssten wir ja eine ganz andere Zeit noch in der Zeitrechnung haben, dass das, was in der Bibel steht von der Schöpfung, das kann ja gar nicht sein. Diese Entfernungen. Da ist mir einmal der Professor Gitt, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, er ist auch Ingenieur gewesen, Informatiker, ein hochbegabter Mann, der hat mir einmal in der Hinsicht geholfen. Ich hatte ja auch immer ein bisschen Schwierigkeiten. Wie hängt das nun zusammen mit diesen Lichtmilliarden und mit dem All und mit dem Zeitalter der Erde und so? Dann hat er darauf hingewiesen, dass der heilige, ewige Gott, der das Universum geschaffen hat, auch in dem Moment, wo er es geschaffen hat, schon schenken konnte, dass die Lichtstrahlen nicht erst jetzt von der Sonne ausgehen oder vom Sirius ausgehen und nachher 6 Lichtjahre brauchen, sondern dass die schon unterwegs auf unsere Erde kommen. Und damit ist die Frage schon beseitigt, Widerspruch zwischen dem Schöpfungsbericht und zwischen dem, was wir heute in der Natur erleben. Ist ja schon merkwürdig. Wir haben ja jetzt am 20. Juli einen Gedenktag. Ich glaube, es war der 20. Juli, ja. Da werden es 35 Jahre dass der erste Mensch, Neil Armstrong, auf dem Mond gelandet ist. Weiß nicht, können Sie sich noch daran erinnern, wir Älteren vielleicht noch so? Ich habe es damals miterlebt, ich war sehr, sehr ergriffen. Um 3:30 Uhr morgens hat man die ersten Bilder gesehen, hatte keinen Fernseher, wir waren es bei den Nachbarn. Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond. Erstens mal die Frage, was hat uns das eigentlich gebracht? Viel Geld hat es gekostet, ja. Aber ist auf der Welt eigentlich besser geworden dadurch? Ich meine, so zurückblickend hätte man alle diese Gelder für Afrika gesammelt und Reis und Mais gekauft, dass keine Menschen verhungern, dann hätte Gott wahrscheinlich da eine größere Freude daran gehabt. Und dass wieder sechs gestorben sind mit der Schädel auf dem Rückweg, auch ein deutliches Zeichen, dass die Menschen Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber ich habe einen weiteren Astronomen einmal etwas näher kennengelernt, das war der Jim Angström. Jim Irwin. Er ist 1991 heimgegangen, er war nämlich ein gläubiger Mann. Und der Jim Irwin hat, nachdem er nun als Zwölfter oder als einer der 12 Astronomen auf dem Mond war, er war nämlich der Erste, der Auto fahren konnte, aber auf dem Mond. Das Mondauto wurde ja hinaufgebracht und da ist er dann gefahren, dadurch wurde er besonders berühmt. Und hat in Stuttgart Vorträge gehalten. Und da konnte ja nun die Presse nicht sagen, da kommt so ein bisschen ein geistlicher Hinterwälder, sondern da mussten sie ja schon zur Kenntnis nehmen, denn wenn einer als Astronaut auserwählt wurde, da musste er wirklich nun clever sein in jeder Richtung. Und dann hat Jim Irwin Bilder gezeigt, Dias und Videos, wie man sie normalerweise natürlich gar nicht zu sehen bekommt. Und hat einen Vortrag gehalten über die Schönheit der Schöpfung Gottes. Und zum Schluss hat er ein ganz klares Zeugnis abgelegt für Jesus Christus. Und er sagte den erstaunlichen Hunderten von Leuten, auch Presseleuten, es ist doch gar nicht interessant und wichtig, dass ich, Jim Irwin, auf dem Mond war. Viel wichtiger ist, dass Jesus Christus, der Schöpfer aller dieser Herrlichkeiten, Mensch wurde und auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Und dann hat er noch einmal 10 Minuten ganz deutlich und klar evangelisiert. Und interessant war die Reaktion der Presse. Ich meine, die Stuttgarter Tageblatt ist nicht gerade irgendwas, ist schon eine ganz gute deutsche Zeitung in Deutschland. Da hat man gemerkt, am Anfang voll des Lobes über die Schönheit dessen, was geboten wurde und so weiter. Und hinten nach noch so ein bisschen Verlegenheit. Und dann hat er noch so ein bisschen etwas Frommes als Zeugnis von seinem Glauben auch noch gesagt. Aus. Man hat gar nicht gemerkt, welche Zusammenhänge da bestehen. Dass dieser Jesus Christus der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist. Und dass, wenn er seine Hand zurückziehen würde, es das Tohu Habohu, das heißt die Katastrophe, gäbe. Er hat das Universum geschaffen und er ist der Herr über alles. Und ihr Lieben, neben der Freude, einmal bei Gott sein zu dürfen in der Ewigkeit und unseren Herrn Jesus Christus persönlich so sehen zu dürfen und lieben zu dürfen und bei ihm sein zu dürfen in alle Ewigkeit, bin ich so ein ganz kleines bisschen auch sehr neugierig, was wir alles über das Universum noch erfahren werden. Die Erde nimmt eine besondere Stellung ein, jawohl. Sie ist der Ort des Universums, wo das Kreuz von Golgatha stand. Und wo Jesus Christus als wahrer Mensch, aber auch als wahrer Gott gestorben ist für die Schuld und Sünde der Menschen. Das ist das größte Ereignis, was es im Universum gab. Und deshalb ist auch die Gemeinde, die Jesus Christus an Pfingsten, möchte man sagen, zur Geburtsstunde verholfen hat, das Kostbarste, was Gott hat, erworben durch sein eigenes Blut. So heißt es in der Schrift. Und deshalb ist es so schön, dass der Psalmist, wenn er hier so von allem spricht, im zweiten Teil dann auch darauf eingeht, dass das Wort Gottes das zuverlässige Zeugnis ist. Und deshalb sollten wir eigentlich immer viel mehr in der Bibel lesen und hören, was uns die Bibel sagt. Denn ich sagte es gestern schon einmal, unser Wochenspruch, der lautet ja, Himmel und Erde, sie werden einmal vergehen. Aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Und das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Wisst ihr, ich wundere mich, mit welcher Leichtigkeit die Menschen heute annehmen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und da werde ich immer ein bisschen sauer. Vertrage ich nicht, wenn einer behauptet, ich würde vom Affen abstammen. Es ist nämlich die Menschenwürde, dass wir nicht vom Affen abstammen, sondern von Gott. Und so groß Gott auch ist in seiner Unendlichkeit, unfassbar, vollkommen in allem, neigt er sich doch zu uns hernieder und will unser Vater werden. Geschöpfe Gottes sind wir alle, ob wir das anerkennen oder nicht. Geschöpfe sind wir alle, aber Gott will viel mehr haben. Er will haben, dass wir seine Kinder werden. Und das kann eben nur geschehen, wenn Jesus Christus kommt als der Sohn Gottes und die Schuld und Sünde der ganzen Welt auf sich nimmt. Und deshalb ist Golgatha das absolute Zentrum der gesamten Heilsgeschichte, der gesamten Menschheitsgeschichte, der gesamten Weltgeschichte und ich behaupte auch des ganzen Universums. Denn Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und da werden wir, sagt das Wort, sein Volk und er unser Gott sein. Lieben, natürlich können wir das nicht alles so erfassen. Aber wenn wir auch den Raum des Weltraums nicht erfassen, wenn wir auch die Größe der Sterne und der Sonne nicht erfassen, dann sollten wir nicht so tun, als wenn unsere Erkenntnis der Maßstab aller Dinge ist. Das stimmt nicht. Gott ist immer größer, als wir ihn vorstellen können. Die Bibel sagt ja auch, wir sollen uns kein Bildnis und auch kein Gleichnis machen. Jede Vorstellung von dem heiligen, ewigen Gott ist falsch, denn Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber es ist so schön, dass der Psalm 147 sagt, dass dieser heilige, ewige Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, der Mensch wurde, um uns zu erlösen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dass wir diesen Gott doch als unseren Gott und Vater anbeten, ehren. Das ist das Gewaltigste, was ein Menschenherz auf dieser Erde erreichen kann. Das ist einer, der wirklich glückselig ist. Denn er darf schon jetzt etwas erfahren von dem, was Paulus spricht, von der Gottseligkeit. In diesem heiligen, ewigen Gott selig zu sein. Das heißt, errettet zu sein. Meine Lieben, wir werden einmal, wir Kinder Gottes, staunen, wie groß das ist, was Gott geschaffen hat. Das ganze herrliche Universum. Und wenn schon auf dieser Erde, und es ist ja eine gefallene Erde, das wollen wir sagen und das wollen wir auch erkennen, das erkennen wir ja auch jeden Tag. Aber wenn schon diese gefallene Erde nicht mehr im Zustand vom Garten Eden ist, doch noch so schön die Herrlichkeit Gottes offenbart. Ich denke immer wieder, wenn so im Frühling alles blüht, das ist doch ein Wunder der Schöpfung. Im Winter alles kalt, tot und dann kommt plötzlich die Kraft und wir erleben wieder ein neues Erwachen. Ein wunderbares Bild für uns. Aus dem Tode auferweckt zu einem neuen Leben. Und das wird das sein, was Gott uns geben wird, das ewige Leben. Und dann wird Gott zu seinem Ziel kommen, auch mit dieser Erde, einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Friede und Gerechtigkeit herrschen wird. Und dann werden wir zuerst einmal unsere ganze Verlorenheit recht erkennen, wie weit wir durch die Sünde von Gott getrennt waren und werden dann zum ersten Mal auch das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen, dass er eben nicht geruht hat, in diesem Zustand uns zu belassen, sondern uns durch das Zeugnis der Natur, aber später durch das Zeugnis seines Sohnes geoffenbart hat. Denn wie heißt es in Hebräer 1? Er hat zu den Vätern geredet, durch die Propheten, am Ende der Tage aber hat er geredet durch den Sohn, den er gegeben hat zur Erlösung. Seht ihr, und drum ist das Evangelium, die frohe Botschaft, das Allerwichtigste. Die Natur bezeugt es, der Herr Jesus bezeugt es, und deshalb haben wir sein Wort. Und von diesem Wort heißt es, dass es den Einfältigen weise macht. Es ist vollkommen. Man kann sich auf das Wort Gottes verlassen. Ich habe gestern kurz Zeugnis gegeben. 57 Jahre darf ich jetzt in der Nachfolge Jesu stehen. Bin dem Herrn so dankbar. Bin auch dankbar, dass er mich jetzt schon 37 Jahre aus meinem Beruf heraus, 33 Jahre aus meinem Beruf herausgenommen hat. Wisst ihr, ein Kollege, ich hatte bei Bosch in Stuttgart als Ingenieur gearbeitet, als ich mich von ihm verabschiedet hatte, da sagte er, na Herr Schwarzwälder, ich kann eigentlich gar nicht verstehen, Sie waren noch 20 Jahre da bei uns, haben noch eine gute Position gehabt und alles, dass Sie jetzt da einfach weggehen, was machen Sie denn jetzt? Und habe ich ihm erzählt, dass Gott mich so geführt hat, dass ich in die Jugendarbeit gehe. Da überlegt er eine Zeit und sagt, also, jetzt könnte ich Sie direkt beneiden. Denn wenn ich dran denke, wir Ingenieure, wir arbeiten jahrzehntelang und erfinden immer wieder neue Sachen, dass die Leute im Auto sicher und schön und bequem fahren können. Und das, was wir entwickelt haben mit viel Gehirnschmalz und Schweiß, das liegt in spätestens 15, wenn es ganz hoch kommt, auch bei Mercedes in 20 Jahren, auf dem Autofriedhof. Und Sie sagen, Sie wollen jetzt an der Jugend arbeiten. Ewigkeitsfrucht, habe ich gesagt, jawohl, so ist es. Und als ich meinem oberen Chef gesagt habe, dass ich gehe, war natürlich die erste Frage, wollen Sie zur Konkurrenz? Habe ich gesagt, nein, brauchen Sie keine Angst zu haben, Herr Doktor. Ich möchte an der Jugendarbeit arbeiten. Sagt er, was? Mein Vater war Sozialarbeit, wollen Sie so etwas tun? Dann habe ich gesagt, ja, also Sozialarbeit auch, aber ich möchte christliche Jugendarbeit tun. Ich möchte den jungen Menschen erzählen, dass Jesus Christus der Herr und der Helfer ist. Dann sagt er, dann lasse ich Sie gut ziehen. Wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Sehen Sie, die Menschen haben manchmal schon etwas Empfinden von der Vergänglichkeit. Und deshalb dürfen wir dankbar sein. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Wir werden einmal vom Glauben zum Schauen geführt werden. Und dann nehme ich euch es gar nicht übel, wenn ihr dann kommt und sagt, Herr Schwarzwälder, denken Sie noch an den Tag in Zavelstein zurück. Es war der 2. Juni, als wir den 19. Psalm betrachtet haben. Sie haben uns noch nicht einmal die Hälfte von der Herrlichkeit gesagt. Da kann ich nur sagen, es ist noch schöner und noch herrlicher, wie wir uns in den kühnsten Träumen erdenken können. Und so sagt ja dann der Apostel Paulus, was keines Menschen Ohr gehört hat, auch dieses feine Hinhören auf die Schönheit der Natur, auch in der Musik von einem Johann Sebastian Bach, von einem Beethoven, die Himmel rühmen, die Ehre Gottes und das alles, was keines Menschen Ohr gehört hat, was in keines Menschen Auge gekommen ist, auch den schönsten Sonnenaufgang und den schönsten Untergang, auch das schäumende Meer und was alles so alt Schwärmen gibt für die Natur. Und was in keines Menschen Herz gekommen ist, an Sehnsucht und an Erwartung, das hat Gott denen jetzt schon bereitet, die ihn lieben. Ihr Lieben, deshalb wollen wir ihn mehr lieben. Wir wollen ihn mehr kennenlernen. Und das soll auch wieder in diesen Tagen geschehen, indem wir stille werden unter seinem Wort, ihn, unseren geliebten Herrn und Heiland, rühmen und preisen und dadurch unseren großen Gott und Vater. Ja, wir danken dir, unser geliebter Herr, dass wir dir nicht gleichgültig sind, sondern dass du uns nachgegangen bist. Du hast uns in deiner Liebe auch jetzt in diesen Tagen herausgerufen aus unserem Alltag, aus unserer normalen Umgebung. Wir dürfen hier in Ruhe über dein Wort nachsinnen. Und Herr, du gibst uns so wunderbar Gelegenheit, dich auch in der Natur zu finden, in der Schönheit. Und wir danken dir für die Schönheit der Schöpfung, an der auch wir teilhaben dürfen. Es wird ja auch von uns gesagt, du hast uns wunderbar gemacht, sagt der Psalmist. Wir wollen dir für alles danken. Aber Herr, wir wollen nicht in der Natur Ergebenheit stehen bleiben, sondern immer dich dahinter sehen, den wunderbaren Herrn. Wir beten dich an, dich unseren geliebten Herrn und Heiland, dich unseren großen Gott und Vater. Amen.